können wir uns doch wieder draufstürzen, wir Medienleute, wie die Geier auf diesen Satz Bodo oder Barbarei. Das ist da herrlich. Das ist alles nur für uns gemacht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass alles, was von Politik kommt oder vieles, nur für uns gemacht wird, damit wir es aufarbeiten und weiter verbreiten. Das könnte ja die Aufgabe von Medien sein, aber sind wir Geier? Was sind wir? Sind wir Aasfresser? Sind wir Transformatoren? Was sind wir für welche? Die Medien. Frage ich mal einen, der das professionell macht. Und zwar Martin Debes von der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Morgen, Martin.
Guten Morgen, Carsten.
War ein blöder Einstieg, oder? Uns als Geier und als aber.
Ich sag mal diplomatisch, naja.
Naja, es schafft ja Aufmerksamkeit.
Ich habe immer Fragen zu stellen, die ich auf jeden Fall nicht erwartet habe.
Naja, aber
ich dachte, du fragst jetzt irgendwas zu Hessen oder zu was auch immer. Also GroKo oder ich meine, was wir hier in Erfurt über diese Dinge denken, ist relativ unerheblich, aber nichtsdestotrotz ja spannend. Aber wir sind Kommunikatoren, würde ich sagen. Und nein, die machen das nicht mehr nur für uns, weil das waren vielleicht mal die alten Zeiten eingeschränkt, als wir die sogenannten, nicht die Aasgeier, sondern die Gatekeeper waren, die sogenannten, wo sie durch mussten mit ihrer Information, um an die Massen zu gelangen. Das schaffen sie jetzt aber auch ganz gut ohne. Ich meine, jetzt hat Frau Henning-Well, so die Amelore oder Barbarei gesagt hat, das natürlich für die Medien gemacht. Und sie hat auch nicht 5 Millionen oder 50 Millionen Follower, wie Donald Trump, aber sie kann ja ihre Botschaft auch so verbreiten. Mhm. Das schafft sie ganz gut über Facebook und andere Kanäle. Also insofern sind wir jetzt nicht mehr die einzigen Ansprechpartner mehr oder die bevorzugten.
Was ja eigentlich auch gut ist.
Also ist so, demokratisch theoretisch ist das natürlich gut, dass sozusagen die Informationen breit gestreut werden, möglichst breit gestreut werden. Die Frage ist halt immer nur, und das ist halt, dann kommen wir gleich in die Diskussion, Fake News und so weiter, die Frage ist halt nur, ob dann auch Manipulationen schneller Zeit oder Wege geöffnet werden. Und das ist eine Diskussion, die führen wir ja schon seit Jahren.
Das viertgrößte Land der Erde wird jetzt von einem Typen regiert, wo ich sage, der gefällt mir gar nicht so. Und da scheint ja auch das im Spiel gewesen zu sein, dass die sozialen Netzwerke, Manipulation möglicherweise, aber zumindest...
Meinst du in Brasilien?
Brasilien, ja.
Okay. Ja. Ich habe gerade überlegt, viertgrößte, da dachte ich, okay, Brasilien.
Hast du dann sofort assoziiert? Okay.
Aber
ist doch schon ein großes Land und Brasilien wird jetzt regiert von einem Typen, wo ich denke, meine Güte, naja, hätte man bei Trump auch nicht gedacht, aber ich finde, der ist schon heftig.
Ja gut, aber das ordnet sich doch irgendwie auch ein. Mhm. Also in die Entwicklung, die wir in Europa haben, die wir in den USA haben, die wir in Ländern haben wie der Türkei, ich würde schon sagen in der Sowjetunion, also in Russland. Da kann man ja nie davon sprechen, also unter Jelzin gab es da auch keine lupenreine Demokratie.
Hast du jetzt unsere italienischen Freunde weggelassen, weil du den...
Ich habe einfach jetzt nur gesagt. Mhm. Man hätte Polen, Ungarn nehmen können, man hätte die Slowakei nehmen können, man hätte eben auch Italien nehmen können. Man kann vielleicht auch bald Frankreich dazu nehmen. Rechnen, wer weiß. Also das sind alles so Dinge, vielleicht auch Deutschland.
Oh, jetzt machst du mir langsam ein bisschen Angst.
Nö, ich dachte nur, dass das, also das ist jetzt so.
Die Angst, die mache ich mir ja selbst. Das hast du ja recht, du redest und bei mir kommt dann was hoch und ich stelle mir dann was vor und das macht mir dann Angst. Aber du hast ja im Grunde einen Zustand der Entwicklung beschrieben, wie sich Politik geändert hat, wie sich Gesellschaften geändert haben.
Na, ich glaube, die Entwicklung, die wir jetzt haben, löst bei vielen in Deutschland vor allen Dingen so einen Abwehrreflex aus und den habe ich auch aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir 1990 uns vorgestellt haben, dass die Welt jetzt eine neue, andere ist. Das war ja nicht nur die Illusion, die wir in der Bundesrepublik oder in der DDR plus BRD hatten, sondern auch die ja weltweit in der westlichen Gesellschaft existierte. Das westliche Gesellschaftsmodell hat sich oder ist dabei, sich durchzusetzen. Die Demokratisierung der Welt,
Ende der Geschichte.
Ja, man muss man halt immer zitieren in dem Moment. Und zum anderen ist es noch so, dass wir, das ist also sozusagen die Enttäuschung, die bei uns jetzt da ist. Und zum anderen haben wir natürlich den Reflex, der auch völlig in Ordnung ist. Das ist der Reflex, der mit 33 bis 45 zu tun hat. Zu sagen, sind wir jetzt schon wieder wie in Weimar? Ist Berlin jetzt doch Weimar? Entwickeln wir, gerade wir Deutschen, uns in eine Richtung, die wir uns nie wieder entwickeln wollten? Und auch damals, das ist ja in den 30ern oder nach dem Ersten Weltkrieg, war es ja nicht so, dass das eine isolierte Entwicklung in Deutschland war. Es gab also auch anderswo, erstmal gab es kaum Demokratien und wenn es welche gab, waren die sehr prekär oder die waren eben immer auf dem Sprung sozusagen zurück in irgendein Kaiserreich oder in irgendeine Diktatur. Und wir hatten damals in Russland / Sowjetunion Entwicklung, die ungut war. Wir hatten eine Depression. Also es, wie auch immer, also es sind alles Dinge, die dazu verführen könnten, sehr kurze Parallelen zu ziehen. Ich bin dann eher für die langen Parallelen und zu sagen, schaut auf die Ähnlichkeiten, schaut auch auf die Unterschiede und auf den Kontext.
Mhm. Du schreibst in deinem heutigen Zwischenruf, das ist ein wöchentlicher Kommentar in der Tageszeitung Thüringer Allgemeine, auf Seite 2 meistens zu finden, von Martin Debes, und dann schreibst du, ja, es ist richtig, die Welt befindet sich im Umbruch. Die Nachkriegsordnung, die nach dem Umbruch von 1990 nur unzureichend reformiert wurde, wird gerade einem extremen Belastungstest unterzogen. Ein Umbruch und eine Nachkriegsordnung, die nach dem Umbruch von 1990 nur unzureichend reformiert
wurde. Das war schon mal wieder redundant, aber
nach 18 Uhr. Unzureichend reformiert. Was bedeutet das? Was meinst du damit?
Naja, also man hat ja im Prinzip, also das ist jetzt mal so einfach dahingeredet, man hat ja im Prinzip das westliche Modell auf den Ostblock übertragen.
Ja.
So wie man das bundesrepublikanische, also Alt-BRD-Modell, auf die DDR übertragen
hat. Das kann ich mir vorstellen. Hm, gut.
So, und wir sind beigetreten und die NATO ist ausgeweitet worden. Also all die Instrumente, die es gab, die transatlantische Partnerschaft, die Dominanz der USA, wurden in Europa zumindest quasi ausgeweitet. Es war im Prinzip nicht so, dass da was Neues entstanden ist, sondern es ist das, was damals sich nach 1945 im Westen entwickelt hatte, wurde quasi auf die befreiten Gebiete, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, übertragen. Und dann wurden natürlich entsprechende Fehler gemacht, weil man dachte, naja, wenn wir das schon übertragen haben, das haben wir ja gewonnen, jetzt übertragen wir das auch noch auf den Rest
der
Welt. Mhm. Auf den Nahen Osten, auf den Irak oder auf eben die restlichen Gebiete der Sowjetunion, die Debatte.
Aber ist das nicht der Kampf für die Freiheit? Also wenn ich das so sage, in dem Verständnis der Westen, die Werte des Westens ist ein Schlagwort und die Werte des Westens sind zu verteidigen, wenn es nötig ist, auch militärisch. Und wir tragen den Gedanken der Freiheit, der westlichen Werte in die Welt. Das ist sozusagen
ganz oben steht. Also ich würde gar nicht von den westlichen Werten erstmal rechten, sondern ich wollte von den universalen Menschenrechten reden. Gibt's ja Parallelitäten zu den Werten
des Westens. Das meinst du jetzt ganz ernst?
Das meine ich jetzt ganz ernst. Da gibt's ja eine Charta, wir haben die UNO, man hat sich auf bestimmte Dinge verständigt, gibt's eine Vorgeschichte in den USA, Frankreich, wie auch immer, ich will die ganzen Verfassungen aufzählen. Das sind Dinge, die quasi dann auch von der Weltgemeinschaft im Grunde anerkannt sind. So, und die Frage ist doch einfach, in der westlichen Welt ist klar, der Demokratie ist das Modell, mit der diese Werte umgesetzt werden können. Alle anderen Staatsformen lassen keine Nichtdurchsetzung dieser Rechte so nicht uneingeschränkt zu. Mhm. Oder man könnte auch sagen, Demokratie sind sie auch eingeschränkt. Und deswegen ist dieses Modell das einzig wahre und wichtige. Man kann da auch der Überzeugung durchaus sein, begründet. Ich denke, man würde hier in Deutschland 70-80% der Befragten, zu denen rechne ich mich auch, sagen, Demokratie ist das beste Modell von den vielen schlechten, die es so gibt.
Moment, Thüringen-Monitor müsste man da nachlesen, jetzt 80 hast du gesagt, ne?
Ja, 80%. Im Osten ein bisschen weniger, im Westen ein bisschen mehr, das hat ja auch historische Gründe. Und die Frage ist doch halt bloß, mit welchen Mitteln versucht man dieses demokratische Modell auf der Welt anzupreisen, sag ich jetzt mal. Mhm. Ne? So, und es gibt ja auch verschiedene Formen der Demokratie. Ich sag mal so, in der DDR hieß es immer, wir haben sozialistische Demokratie. Das war natürlich ein Quatsch. Das heißt, da wird oft Missbrauch betrieben mit dem Wort Demokratie. Herr Erdogan würde auch sagen, die Türkei ist eine Demokratie. Und Wladimir Putin sagt auch, ich bin frei gewählt. Also, was wollt ihr eigentlich von mir?
Und die NSDAP wurde auch frei gewählt.
Die NSDAP wurde auch frei gewählt, wobei man immer dazu sagen muss, die haben nie die Mehrheit gehabt. Also der Grund war weniger, dass sie in der Wahl teilgenommen haben und bestimmte Wahlergebnisse erzielt haben. Das war schon schwierig genug, sag ich jetzt mal. Und dass sie nicht verboten wurde, weil sie ja offensichtlich gegen das System, die Demokratie gerichtet haben. Dann hätte man aber andererseits auch die KPD. Also das ist eben, die zwei großen Parteien hätte man ja quasi dann sagen müssen, ihr habt hier nichts zu suchen, weil jetzt ihr wollt es uns abschaffen.
Die waren stärker als die SPD jeweils.
Bei der KPD weiß ich es nicht genau, aber es war ungefähr, da muss ich jetzt passen. Aber das Problem war ja bei der NSDAP, aber wir kommen jetzt von Häuschen auf Stöckchen, war ja eigentlich, dass dann die Kamarilla um Hindenburg und von Papen und alles, dass die dann dachten, sie könnten das kontrollieren und könnten mal eine von diesen vielen Reichsregierungen bilden, mal mit dem Hitler. Und dann, wenn der Hitler seine Funktionen erfüllt hat, dann kann er wieder abtreten. Und der Mo hat seine Funktionen erfüllt, seine Schuldigkeit, aber das hat ja nicht geklappt, offensichtlich.
Ist immer wirklich vom Stöckchen, wie hast du gesagt, vom Hölzchen aufs Stöckchen
gehen. Obwohl, ich meine, Hitler ist ein großer Stock, also muss man sagen.
Der ja immer, also medial auch mal gern bemüht wird von außen.
Ja, oder als Keule genommen
wird. Als Keule genommen wird. Dann würde ich dich mal weiter zitieren. Also wir haben jetzt...
Ach nee, bitte.
Was denn? Nur ein zweites Mal, bitte.
Ich fühle mich so komisch. Sie schreibt da abends in meinem Schlafzimmer irgendwas.
Ich lese es aber gerne. Also, ne, ja, aber, so eine zwei, ja, aber es ist doch, ich will doch nur auf was kommen. Und zwar, Hessen, die Hessen war der große Vertrauensverlust.
Das reicht doch auch als Stichwort Hessen.
Der große Vertrauensverlust ist heute die Schlagzeile vom Zwischenruf, war in Hessen eine andere Umbrucherscheinung. Und da schreibst du, dass das vierte Kabinett Merkel in Berlin, vierte Kabinett Merkel, die ist zum vierten. Also das überrascht mich immer wieder, wenn du sowas schreibst, weil es einem ja gar nicht gegenwärtig ist. Was die Frau Merkel oder das vierte Kabinett Merkel anbietet, ist eine Stabilität des Misstrauens, der Agonie und der Stagnation. Der Stagnation, und dann gucke ich mir aber die Zahlen an, Arbeitslosigkeit sinkt, ne? Die deutsche Staatsanleihen.
Ich meine das ja nicht wirtschaftlich. Ich meine das gesellschaftlich.
Aha, kann man das denn, also das ist ja, dann haben wir doch ein Stichwort. Also auf der einen Seite.
Wenn es nach wirtschaftlichen Kriterien ginge, müssten alle Parteien, die regieren gerade, immer zu wiedergewählt werden.
Ja.
Weil es den Leuten ja eigentlich im Durchschnitt sehr gut geht.
Ja, also ich will es nochmal, also die Einkommen steigen, die Löhne steigen, nicht bei allen. Ja. Wir haben einen Bauboom, Investitionsboom, Staatsanleihen gefragt,
Die öffentlichen Haushalte haben nie mehr Geld gehabt als jetzt. Ja, die ersticken in Geld, die Handwerker wissen gar nicht wohin, wo sie zuerst anfangen sollen zu bauen, und die großen Bauunternehmen. Es ist natürlich so, dass wir zurzeit in einer hochkonjunkturellen Phase sind, was die Leute, glaube ich, es ist komplexer. Erstens ist es so, dass der Stand der Dinge die Leute meistens bei Wahlen nicht interessiert. Deswegen kannst du geschichtlich oft, die Parteien haben das so immer schmerzlich lernen müssen, wenn sie sich auf die Straße stellen und sagen, guck mal, was wir gemacht haben. Dann sagen die Wähler, naja, ist ja hübsch. Aber was habt ihr denn vor? Und das ist jetzt die Frage. Die SPD wird ja nicht abgestraft, weil sie so schlecht regiert hat. Das mit dem Streit hat sich ja auch eine Rolle gespielt und so weiter. Sondern die Leute wissen nicht, was sie von der SPD in der Zukunft erwartet.
Gott, das, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, ist doch eigentlich ganz einfach. Und aber trotzdem, was meinst du mit gesellschaftlich? Also die Wirtschaft
haben
ist doch Gesellschaft.
Die Leute haben Angst, dass das nicht weiter so bleibt. Das ist ja immer so. Aha. Ich sage, der Reiche ist ja eigentlich unglücklicher als der, nicht der ganz Arme, aber als der nicht so viel hat. Das haben wir ja schon im Märchen gelernt. Weil der Reiche ja immer Angst haben muss, dass ihm sein Reichtum verloren geht. Und je wohlständiger wir werden, umso höher stärken unsere Befürchtungen. Also das Versprechen, dass es unseren Kindern besser gehen wird, sag ich mal, ist nicht mehr so einfach zu erfüllen, wie es vielleicht nach dem Krieg war.
Okay, und das begreift man auch, wenn man sich überhaupt nicht für Politik interessiert. Spürt man, kann man das schon...
Und es ist ja nicht nur das, sondern es ist ja auch das, was wir ständig in den Nachrichten lesen und hören. Und wenn ich nicht Journalist wäre, würde ich gerne mal abschalten ab und zu. Wo denn überall gerade wieder die Überschwemmung ist und wo der nächste Krieg anfängt und wo der nächste Flüchtlingsstrom möglicherweise herkommen kann und wo die Überbevölkerung nicht mehr zu bremsen ist und so weiter und so fort.
Ah, das heißt, die Behaglichkeit ist weg. Es geht uns zwar materiell besser, wirtschaftlich die Zahlen, aber das ist irrational, und dieses gesellschaftliche Gefühl, was du beschreibst von Agonie, Misstrauen und Stagnation, ist es nun gefühltes oder ist es eine wirkliche?
Ja, das ist oft. Ich denke mal, das sind ganz viele Sachen. Also der große Vertrauensverlust, ja, den ja die Parteien selber bei sich feststellen. Das ist ja nicht, was irgendjemand von außen diagnostiziert, sondern sie sagen ja selber, wir haben Vertrauen verloren. Das ist nicht nur ein Spruch mittlerweile mehr, sondern das ist tatsächlich, die merken das. So, und warum ist das Vertrauen verloren gegangen? Das Vertrauen ist darin verloren gegangen, dass sie das bewahren können und stabilisieren können, was wir jetzt gerade haben. Bei der SPD hat es auch damit zu tun, dass die Nachwirkung von Hartz IV, die sind ja nicht, ich meine, es ist nicht so, dass die mitten in der Hartz-IV-Reformerei 2005 haben sie ja fast noch mal eine Wahl gewonnen, die SPD. Es ist nicht alles so einfach. Danach haben sie aber die Mehrwertsteuer erhöht. Also die SPD hat Stück für Stück, gerade auch in der GroKo, an Vertrauen eingebüßt. Und bei der Union, das ist alles sehr kurz gegriffen und beziehungsweise alles sehr verkürzt. Das kann man nicht so pauschal eigentlich sagen. Aber wenn man die These aufstellen sollte, hat Frau Kramp-Karrenbauer jetzt auch gemacht, könnte man sagen, die Agenda 2010 der SPD ist die Flüchtlingskrise der CDU inklusive Eurokrise, weil die CDU stand immer eigentlich für eine stabile Währung, also für Europa, ja, natürlich für Integration, aber auch für Stabilität, auch für nationales Selbstverständnis innerhalb der Europäischen Union. Das hat ja schon mit Kohl, sich Maastricht und so weiter schon geändert, aber das ist das, was die Leute manchmal zurückgelassen hat. Die sind die auch zum Teil die AfD wählen. Und dann stellt sich Björn Höcke ja auf einem Parteitag hin und sagt zwischen allen möglichen komischen Dingen, sagt er so einen Satz wie, ich will die alte Bundesrepublik wieder. Ach. Das ist so ein Satz, der ist genau auf diese Zielgruppe hingemünzt. ich will die alte Bundesrepublik wieder. Da könnte man fast sich hinstellen, als jemand, der in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen ist. So, also jetzt will ich die DDR-Zeit unbedingt jetzt nicht unbedingt wieder, aber ich will eigentlich die gute alte Zeit wieder haben. Da würden ja viele Leute sagen, oh ja, das war damals doch eigentlich
netter. Hat man netter, Sozialhilfe, ne? Bekommen ohne Bedingungen?
Das ja, war da gab es doch diesen ganzen neumodischen Kram nicht, der immer gepiept hat und geleuchtet und die Kinder waren auch noch rausgegangen zum Spielen und solche Sachen, das sage ich jetzt als Vater.
Ja. Ah, verstehe. Das kam jetzt ganz schön überzeugend. Jetzt hat's, meine Güte, jetzt machst du mir natürlich ein bisschen Angst, die alte.
Ja, Nostalgie hat doch jeder.
Ja, stimmt. Ja,
früher war alles besser.
Die gewohnte bundesrepublikanische Parteiordnung scheint sich aufzulösen. Ich zerknülle es jetzt.
Oder? Ja, ja.
So. Zeitung darf man nicht zerknüllen.
Mit Musik, kannst du mal Musik spielen?
Nee, nein, mache ich nicht. Nein. Die Parteienlandschaft hat sich ja im Grunde schon aufgelöst, oder?
Nicht aufgelöst.
Also nicht aufgelöst. Oder die Parteienordnung hat sich geändert, aufgelöst.
Na, wir sind ja sehr verwöhnt. Also ich rede jetzt immer von rede ich von der Bundesrepublik ab 45, zu der wir dann beitreten durften, vor fast nur mehr 30 Jahren. Und wir sind ja Stabilität gewöhnt oder verwöhnt mit Stabilität. Also andere Länder hatten das ja nie, was wir hier haben, dass immer im Prinzip sich zwei Parteien in einem Land mit Verhältnisfallrecht, ja, dass ich, wo es ja laut außer der 5% heute, abgesehen 6-7 immer 8 Parteien im Parlament geben kann, theoretisch, dass wir dass wir immer nur abwechselnd, entweder die CDU regiert oder die SPD hat ab und zu mal regiert. Und in Ländern war das auch völlig aufgeteilt, da gab es dann Länder, da hat die SPD regiert und ab und zu mal die CDU, aber sonst war das alles schön in Ordnung und die haben das unter sich ausgemacht und dann kam halt dann die FDP als Koalitionspartner dazu. Das war ja die Anfangsordnung. Und dann kamen in den 80ern die Grünen dazu, dann kamen in den 90er, wenn wir sagen, im Osten die PDS dazu, / dann 10 Jahre später die Linke, also mit der WASG, also immer vom Fleische der SPD. Und die AfD ist jetzt sozusagen, ja, die ist dann eher vom Fleische der CDU, weil es sind ja auch sehr viele Leute, die das gegründet haben, jedenfalls am Anfang, waren CDU-Leute. Und die haben ja vor allen Dingen bei der CDU geklaut, wobei im Osten witzigerweise ja auch von der Linken.
Personell, du hast ja heute geschrieben, also ich darf nicht mehr zitieren, verdammt, doch hast du aber Gauland, das Gauland, das fand ich aber trotzdem eine schöne Geschichte, und zwar die Beziehung zu Hessen.
Ja.
Dass Thüringen ja immer schon, also man kann die Wappen verwechseln, den Dialekt nicht unbedingt, und es gab ja immer schon diese Verbindung zu Hessen seit 1990 im Grunde, und der damalige Ministerpräsident wollte...
Die gab es schon historisch, das ist, 100 Jahrhunderte gibt es die.
Ja, ja. Aber mit den Bundesländern, dass man wirklich sagt, also die könnten zusammengehen, das war tatsächlich...
Das war eine Idee, die damals von höchsten Stellen in Wiesbaden, also von Walter Wallmann, verfolgt wurde. Das war eine Idee. Und die kam in Thüringen, gab es auch einige, die Leute, die das ganz gut gefunden haben, aber eben nicht viele. Mhm. Weil natürlich sozusagen erstmal ging es damals ja schon, das Selbstverständnis, was sich entwickelt hat, endlich aus diesen Bezirken rauszukommen und jetzt wieder ein Land zu bilden. Und dann natürlich unter sich dann
kommen die Hesse.
Unter sich dann auch die Posten aufzuteilen. Das war ja in der CDU zum Beispiel auch ein starkes Moment. Und insofern ist das relativ schnell, ich glaube, im Frühjahr 1990 ist das relativ schnell dann in sich zusammengefallen.
Gauland hat es vermasselt oder was? Er war Chef der Staatskanzlei, der hat damit zu tun.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was Gauland für eine direkte Position hatte. Er war für diese Hessenhilfe zuständig, also für dieses Aufbauprogramm, was die Hessen beschlossen hatten. Wir sind ja von mehreren Ländern gesponsert worden, administrativ vor allen Dingen von Rheinland-Pfalz. Also wir haben ja hier immer noch Leute
aus dem Kneipen geht, ist ja der rheinländische Dialekt noch.
Rheinland-Vogel kam ein bisschen später, aber im Endeffekt kamen viele aus Rheinland-Pfalz und dann nach Bernhard Vogel natürlich als im Schlepptau von Bernhard Vogel noch ein paar. Aber Hessen hat am Anfang, vor allen Dingen finanziell, hat Hessen am stärksten geholfen.
Und man sieht das ja jetzt noch, Helabar, Hessische Landesbank.
Wir haben auch die Gewerkschaften.
Die Gewerkschaften, ja. Thüringen, Hessen ist ein Landesbezirk.
Versicherungen sind auch so.
Ja, aber das hat überlebt im Grunde, dass immer noch diese beiden Landesbezirke, DGB, Hessen-Thüringen ist zusammen.
Helabar, genau, das sind die Rudimente aus der damaligen Zeit, dass man sagte, eigentlich haben wir mit den Sachsen nicht so viel zu tun, sondern eher mit den Hessen.
Ja.
Mit den Hessen. Und die Hoffnung war natürlich auch auf Thüringer Seite jedenfalls, dass wir dann nicht so ein, man wusste ja gar nicht, wie sich das entwickelt, nicht so ein arme Leuthaus werden da bei den Ossis, sondern dass man dann eben irgendwie als Teil von Hessen dann auch quasi anders wahrgenommen werden. Wir wären ja auch, das wäre ja auch ein schönes Beispiel gewesen für die Wiedervereinigung, dass man eben wirklich ein Bundesland bildet aus dem ostdeutschen und einem westdeutschen Land. Und Alexander Gauland, weil wie gesagt Staatskanzleischaft, das ist die feine Ironie. Damals, als die Hessen, als die CDU damals, die hessische CDU, aber auch die bundesdeutsche CDU sozusagen auf ihrem Höhepunkt war, hat Alexander Gauland im System, das er jetzt abschaffen will, Karriere gemacht. Und jetzt ist in Hessen, wo die AfD gegründet wurde, damals von Lucke und Adam, ich glaube Gauland war nicht beim allerersten Treffen dabei.
Mutterland der AfD ist Hessen.
In Oberursel haben die sich getroffen, im Februar 2013. Hm. Und dann, der Gründungsparteitag war dann, glaube ich, in Berlin, aber die Ursprünge kommen aus Hessen.
Ah, Hessen doch was relativ Zentrales. Frankfurt, ja auch im Grunde der wichtigste Bankenstandort. Hessen, die werden doch immer unterschätzt und über die wird sich lustig gemacht und so. Das ist aber zu Unrecht, oder?
Ja. Das kann ich jetzt schwer einschätzen. Mhm. Also es ist nur einfach so, dass die, also ich glaube schon, ja, also über jedes Bundesland wird sich lustig gemacht. Und okay. Ich sag mal, über Hessen wurde sich wahrscheinlich, glaube ich, als noch die alte BRD gab, innerhalb der Alt-BRD schon gerne mal über die Hesse, weil sie auch so
geredet haben. Das waren die Ossis damals,
so wie die Schwaben und so ein bisschen, glaube ich, so würde ich das sagen. Also da habe ich aber jetzt nicht so viel Kenntnis. Aber jetzt im Gesamtdeutschland, ich glaube, sind die Hessen, die sind ja auch sehr, sehr wohlständig, Geberland gewesen. Es wird ja nicht mehr so viel gegeben. Haben ja den Finanzausgleich reformiert. Aber Frankfurt, Wiesbaden, ne, das ist also schon, haben natürlich auch viele Gebiete, die den Thüringischen gleichen. Das ist eben auch die Parallelität. Also wenn du ins hessische Ländchen fährst, dann denkt man auch, ist ja ganz hübsch, ist ja so. Ja. Also der Übergang zum Beispiel, wenn man Eisen nach Bad Hersfeld rüberfährt, da ist im Prinzip fließend.
Ja, keine Grenze mehr, so eine Landesgrenze. Der Föderalismus, das ist ja auch was speziell Deutsches. Wir haben laufend Wahlen. Im Grunde, wenn man sich jetzt die Rhetorik anschaut,
sind nicht wirklich, wir haben das ja ein bisschen, die Amerikaner haben das ja zum Beispiel auch. Das ist ja auch ein Grund. Also das Grundgesetz hat sich ja in vielerlei Hinsicht durch ins Haus auch inspirieren lassen.
Also, aber trotzdem.
Vom Bundesstaat USA.
Aha, okay. Also das heißt, in USA sind ja auch wahr, aber das sind immer irgendwo Wahlen und es ist immer diese Wahlkampfrhetorik, dieser Wahlkampfmodus in Deutschland. Ist das noch zeitgemäß oder sagst du, das ist eigentlich okay, weil dadurch immer eine politische Debatte da ist?
Ja, es gab da schon 1000 Überlegungen, also von Abschaffung der Länder, was im Prinzip nicht geht, weil das einfach ewig ist. Das ist durch das Grundgesetz nicht veränderbar. Also die Länder können nicht aufgelöst werden. Das ist einer der Ewigkeitsartikel im Grundgesetz. Aha. Der Föderalismus ist nicht zum Abzuschaffen. Was mal möglich ist, wäre Länder zu fusionieren, da müssen aber die Menschen befragt werden. Da ist tatsächlich auch im Grundgesetz die Plebiszit vorgesehen. Das Einzige übrigens. Also ich hoffe, ich erzähle nicht irgendwelchen Unsinn. Und dann gab es Reformversuche zu sagen, wir machen das alles an einem Tag. Also die Länder wählen an einem Tag mit dem Bund oder wir machen so einen Superwahltag. Oder wir synchronisieren das einfach. Na, wir machen 5 Jahre im Bund, 5 Jahre in den Ländern und alle gleichzeitig. Oder wir machen so eine Art Länderwahltag. Also es gab 1000 verschiedene Möglichkeiten, das zu machen und nicht dieses Hin und Her. Und alle haben so ihre eigenen Modus. Es gibt auch unterschiedliche Wahlgesetze. Also in Bayern wird ja teilweise, werden die Stimmen anders zusammengezählt. Erst- und Zweitstimme als in Thüringen. Wir synchronisieren das. Das ist so ähnlich wie die Debatte mit den Schulen.
Mit der Sommerzeit.
Mit den Schulen. Also die Schule ist ja auch so, dass dann immer gesagt wird, einerseits wollen die Leute ihrem Bundesland leben und finden das auch ganz gut, dass das irgendwie was Eigenes ist. Und andererseits sagen sie, wir wollen Zentralabi, wir wollen eigentlich das sozusagen, wenn wir umziehen, nicht in ein anderes Schulsystem wechseln. Gleichzeitig, wie gesagt, sind sie aber doch in Bayern ganz froh, dass sie in Bayern wohnen und nicht das Hamburger Abitur ihre Kinder schreiben. So. Das heißt, die Leute sind ja selber in sich zerrissen, was sie eigentlich wollen. Aha. Und in dieser ganzen Zerrissenheit wird es keine Mehrheit geben, glaube ich. Es wird nie eine Mehrheit geben, bin ich mir ziemlich sicher, dafür, dass wir einen einheitlichen Wahltag in Deutschland schaffen, genauso wie es keine Mehrheit dafür geben würde, ein einheitliches Schulsystem in Deutschland einzuführen, zumal dann tatsächlich von der Länderhoheit, die ja auch im Grundgesetz verankert ist, nicht mehr viel übrig bleibt.
Wie unabhängig die Länder sind und wie sie überhaupt selbst agieren können, das kann man ja vielleicht an Thüringen sehen. Was ist da überhaupt politisch gestaltbar? Am 27. Oktober nächsten Jahres wird ein neuer Landtag gewählt. Glaubst du, bist ja auch einer, der manchmal so in die Glaskugel guckt, dass das ein Ausflug der Geschichte war, eine rot-grüne Regierung unter einem linken Ministerpräsidenten?
Du, das weiß kein Mensch. Und zwar deswegen, also nach den aktuellen Umfragen reicht's nicht. Okay. Nach den aktuellen Umfragen ist die CDU geschwächt, immer noch die stärkste Partei und kann dann sich irgendeine Mehrheit zusammensuchen, wenn es dann eine gibt. Das ist der Stand der Dinge. Nur, weil wir ja gerade über Hessen geredet haben und darüber haben wir noch nicht geredet, was möglicherweise jetzt in Berlin passiert. Aber da sind ja verschiedene Szenarien denkbar. Und aus meiner Sicht, jetzt will ich mich tatsächlich nicht selber zitieren, aber Aber aus meiner Sicht läuft vieles darauf hinaus, dass die SPD kurz-, mittelfristig aus dieser Sache aussteigt. Sie hat jetzt so eine Art Ultimatum gestellt. Ja, so, das heißt also, nehmen wir doch nochmal an, dass die Koalition in Berlin in den nächsten Monaten sich so, da gibt es verschiedene, sich sozusagen auflöst. Nehmen wir das nochmal an. Das ist ja ein Szenario, was auf jeden Fall eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Ich würde nicht sagen über 50%, aber sie hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, so diese Möglichkeit. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten wieder. Dann gibt es die Minderheitsregierung, dann gibt es neue Koalitionen wie Jamaika. Also wir probieren es nochmal, aber nicht unter Angela Merkel, sondern was weiß ich. Dann sagt der Lindner, ich will den sparen und so. Und die Grünen
Lindner sagt, ich will den sparen.
Ja, also Lindner sagt, hat er schon gesagt, oder der Merkel werde ich das nicht machen. Das wäre ja auch, würde er sich ja völlig unglaubwürdig machen. Aber er kann ja nur nochmal in die Verhandlungen gehen, wenn er sozusagen sich eine andere Spitze bildet in der CDU. So. Oder es gibt halt neue Wahlen. Was ich denke, ist dann wiederum das wahrscheinlichste Kriterium, wenn dieser Punkt eintritt, dass die Koalition sich auflöst, weil am Ende des Tages eine Minderheitsregierung in Deutschland keine Tradition hat und weil den Leuten ja eher zu Unsicherheit führen wird, größere, dann Jamaika, die würden zwar alle miteinander reden,
das
aber ob
FDP,
das dann wieder
Grüne,
was bringt, weiß ich nicht. Es ist ja dann auch nur noch eine kurze Zeit. Ne? Ja. So, und insofern glaube ich, dass dann durchaus, und wir haben ja die Schwelle für Neuwahlen ist ja 2005 recht niedrig gelegt worden. Vorher war ja sozusagen was undenkbar im Endeffekt, außer damals bei Kohl, konstruktives Misstrauensvotum, das war aber eine taktische Entscheidung. Einfach zu sagen, wir haben keine Lust mehr, jetzt wählen wir mal neu. Das war ja im Prinzip dieses Szenario, ist ja 2005 eingeführt worden. Ja, und Herr Köhler hat sich hingesetzt, damals Bundespräsident, hat gesagt, Staatskrise, war ja keine. Ja, so. Und hat das dann irgendwie begründet, dass man jetzt neu wählen muss. Und also insofern könnte man, denke ich, neu wählen. Und wenn eine Neuwahl stattfände, dann würde die wahrscheinlich im Sommer oder vielleicht sogar im Umfeld der Landtagswahl stattfinden.
Vor dem Sommer. 2019.
Ja, so. Und dann ist das Spielfeld ganz anders. Dann wird die SPD natürlich als super Linkspartei quasi in den Wahlkampf ziehen. Die CDU wird, hat sie an Bayern gelernt, jetzt nicht einen auf AfD machen, aber sie wird natürlich irgendwo versuchen, diese konservative.
Die würden sich die alte Bundesrepublik zurückwünschen.
Nein, aber das ist eine schwierige Strategie. Sie muss den Spagat machen, dass sie einerseits nicht wieder zu den Grünen zu viel verlieren, aber andererseits auch nicht an die AfD. Das ist eine schwierige Sache. Das ist ja die Herausforderung, vor der eine sogenannte Volkspartei ja steht. Dass sie versucht, immer noch irgendwas wie diese Mitte abzubilden, wo man sich fragt, wo ist sie eigentlich noch? Aber das ist jedenfalls, das ganze Spielfeld würde sich verändern. Ich will jetzt gar nicht noch mehr spekulieren, weil wir sind ja schon, glaube ich, in der fünften Hypothesenebene. Aber dann würden sich die Voraussetzungen komplett ändern. Deswegen kann man das jetzt nicht vorhersagen. Alles hängt jetzt an Berlin. Wenn sich nichts in Berlin ändert, dann kann man davon ausgehen, dass die SPD weiter runtergeht oder zumindest nicht wieder hochgeht und dass die Union unter Merkel in deutlichere Schwierigkeiten kommt, noch mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da irgendwas bessert mehr. Das ist der Punkt.
Nochmal, dann gehen wir mal in die Analyse. Also ich war letztens mit zwei älteren Damen, habe ich schwarzen Bären oder irgendwo in Weimar gesessen neben dem Elefant und da haben die sich über Gerhard Schröder unterhalten. Ja, der ist ja mit seiner jungen Frau und wow, den habe ich ja früher auch gewählt und schrien rum, einer hat ein Hörgerät und so. Und da habe ich sie angetippt und da drehe ich mal um, da kommt er an. Da kam wirklich Gerhard Schröder an. Und
ach, mit seiner neuen.
Rief von Kanzler da und dann kam er zu uns an den Tisch.
Ach,
so.
Krass.
Und, ja, und hat er und da wollte ich, ich wollte ihn was fragen. Politisch, aber habe ich dann doch nicht gemacht.
Sag mal,
wie ist denn das gewesen? So. Und ja, die Damen hatten ja viel Freude und sagte, ja, und sie sagen, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, alles prima. So, ne? Und danach haben Damen Tacheles gesagt, den habe ich ja früher auch gewählt, weil er für den Frieden war und so. Ne? Aber hier und
sei. Für den Frieden.
Der hat doch den Krieg nicht mitgemacht. Das war
aber der ersten Krieg hat er ja mitgemacht.
Ja, ich rede ja von der
Wahl. Der hat Deutschland in den ersten Krieg geführt seit Ende des Zweiten Weltkrieges.
Aha, aber in der Wahrnehmung der Damen, die ihn früher gewählt haben, war er der Nein-Kanzler für den Krieg, war der Friedenskanzler. Und dann hat er ja das mit Hartz IV gemacht. So. Ist doch, ich meine, was ich mir damit sagen will, dass die Wahrnehmung interessant ist.
Was fällt dir bei Kohl ein?
Blühende Landschaften.
Nein, also ein bisschen mehr.
Kanzler oder Einheit?
Genau.
Ja, so.
Und deine auch, Klammer auf, Steueraffäre.
Ja, ein bisschen schwarze Kassen.
Ja, okay. Genau, also hier Parteispendenaffäre.
Ja, das bleibt hängen.
Das so. Bleibt hängen. Und wenn man noch ein bisschen mehr sich Gedanken macht, dann noch Europa.
Euro, ne? Und das
genau, doch, was ja eigentlich tatsächlich
der große Europäer.
Das größere Achievement ist. Ja. Wie auch immer man das jetzt bewerten mag.
Mhm, genau. Ja. Aber war Gerhard Schröder tatsächlich der Totengräber der SPD oder hat er mit diesen Hartz-IV-Gesetzen, dass er sich sozusagen von den sozialen Prinzipien der SPD verabschiedet hat und die
CDU, ich weiß gar nicht,
also, es hat sich sozialdemokratisiert und hat.
Ich bin ja Journalist und liebe solche Klischees und habe sie auch in meiner Zeitung heute wieder geschrieben. Wenn wir jetzt ein bisschen rumlabern, ist es natürlich noch ein bisschen ist mehr möglich zu differenzieren. Und ich würde sagen, bei Gerhard Schröder ist es so, ja, klar haben die Hartz-IV-Reform ein Kernklientel vertrieben. Ich meine, man kann das auch einfach so sehen. Die WASG ist eine direkte Folge von Hartz IV. Ja. Und die WASG wiederum hat die PS, die ja damals, der es nicht so gut ging, die langsam,
die so als
Ostpartei ja langsam dabei war, immer kleiner zu werden und immer zu verkreisen. Die haben ja so einen Schub wieder gesetzt, dass diese Westausdehnung der PDS, die nie richtig funktioniert hat, auf einmal funktionierte. Und dann kam noch Oskar Lafontaine dazu, den, wie wir ja wissen, ein gewisser Gerhard Schröder, jetzt sage ich es auch wieder in Quote, unquote, vertrieben hat. Das heißt also, Schröder hat erstens sozusagen sich mit Lafontaine verstritten. Ich will jetzt nicht sagen, ob Oskar Lafontaine vielleicht auch eine Meise hat und deswegen, aber es gibt ja schlaue Leute, die behaupten das. Ja, aber er ist jedenfalls gegangen. Dann saß er irgendwo rum im Saarland. Dann hat Schröder die Hartz-IV-Reform gemacht und dann haben sich das die Dinge verbunden. Lafontaine und die WASG mit der PDS und dann gab es die Linke und die hat ja tatsächlich viele Stimmen weggenommen von der SPD, aber die hat ja 2005 nochmal ein gutes Ergebnis bekommen, gerade im Osten. Gerhard Schröder wurde im Osten gewählt.
Ach so.
Das war ja ganz knapp. Wäre er Kanzler geblieben 2005. Es war also nicht so ein direkter Effekt, weil ja auch die Folgen von Hartz IV, die sind ja sozusagen, es wurde viel behauptet, aber die sind ja dann erst spürbar geworden in den Jahren danach. Und da in dieser Zeit hat die SPD auch mitregiert. Und das war, glaube ich, das Problem. Wenn sie damals in die Opposition gegangen wäre, in irgendwelchen, dann wäre das vielleicht anders gewesen. Hätte man dann auch sagen können, das haben wir nicht so gemeint gehabt, das haben wir falsch gemacht. Da hätte man ja Fehler eingestehen können und hätte sagen können, das müssen wir reformieren.
Aber die Grünen haben doch Hartz IV mit beschlossen. Ja,
sie haben vor allen Dingen, und das glaube ich, das ist bei vielen Leuten noch im Gedächtnis, die sind damals. Also Merkel hat ja so eine Art neoliberalen Wahlkampf gemacht, den hat dann schnell eingestampft, dann also fast verloren hatte 2005 und hat dann auch gesagt, wir müssen die Mehrwertsteuer erhöhen. Und da hat die SPD gesagt, nimm es denen, was sie wollen. Weil Merkel hat gesagt, wir sind ehrlich, wir brauchen Geld, wir müssen die Mehrwertsteuer erhöhen. Und dann mit 2%. Und in die Regierung gegangen sind, in die GroKo, in die erste neuzeitliche GroKo jedenfalls, da hieß es auf einmal 3%. Also ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung. Und das war eine ultimative, eigentlich, also Franz Müntefering war das. Das war dann nicht mehr Gerhard Schröder, die ultimative Verarschung der Wähler.
Also, vorher was anderes gesagt und dann.
Aber komplett. Also das war jetzt nicht, also das war ein richtiger Sündenfall der SPD. Und das aufgesattelt quasi auf dieser, also man hat ja zwei Sachen gemacht. Man hat zweimal das Kernklientel getroffen. Einmal die Arbeitslosen oder die bald Arbeitslosen, den Leuten zu sagen, ihr nach einem Jahr, ihr könnt da eingezahlt haben, 30 Jahre in die Versicherung, ist scheißegal. Nach einem Jahr seid ihr in Hartz IV, müsst zum Sozialamt. De facto, das war ja sozusagen, da müsst ihr, und das zweite war, ja, und schön in der Kaufhalle kauft ihr jetzt schön, zahlt ihr jetzt mal 3% mehr. Und das sind, und auf alles andere natürlich auch.
Das ist das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit.
Ja, das glaube ich schon. Das waren Dinge. Und die Grünen, ja, die haben das natürlich mitgemacht, aber die waren auch eine linke Partei oder haben sich damals auch so verstanden. Aber ihr Kernklientel sind nicht die Arbeitslosen und nicht die Geringverdiener und deswegen hat es ihnen ja auch nicht so geschadet.
Ja, das ist klar. Und die CDU, die hat sich.
Die haben andere Kernthemen.
Die CDU hat sich sozialdemokratisiert und braucht deswegen jetzt einen Neuanfang und muss sie im Grunde mehr konservativ
und klarer. Sozialdemokratisiert hat sie nicht, sie hat sich geöffnet. Ah. Sie hat natürlich, dadurch die Öffnung, hat sie natürlich MeToo-mäßig, hat sie die SPD-Themen mit weggenommen, ja, ist klar. Aber sie musste sich öffnen, weil die Gesellschaft sich verändert. Wenn die CDU so geblieben wäre wie in der alten Bundesrepublik, wenn sie die alte hessische CDU geblieben wäre, Merkel hat was geschafft.
Hat im Grunde Merkel alles richtig gemacht?
Nein, Merkel hat manches richtig gemacht, weil sie die CDU modernisiert und geöffnet hat. Und wenn sie das nicht getan hätte, dann wäre die CDU, hätte den rechten Rand vielleicht dicht gehalten, möglicherweise, aber gleichzeitig hätte sie nach links unfassbar viel verloren. Das war ja zum Beispiel auch Fukushima und so, halt war für sie ja ein Warnzeichen, dass die Grünen quasi, da war ja sozusagen schon klar, die Grünen können jetzt, die hatten ja schon mal 15-20%.
Wehrpflicht abgeschafft, eben alle, ein Atomausstieg. Ja. Also
so, die großen modernen Zukunftsthemen, die musste die CDU besetzen, dass man dann an manchen Stellen zu weit gegangen ist, dass man vielleicht bei der Wehrpflicht, das ist ja die Frage, also ich bin persönlich ein Fan von der Wehrpflicht gewesen, ich bin Zivildienst gewesen, ich war froh, dass das bei mir dann wirklich war, kurz nach der Wende. Aber im Grunde genommen bin ich auch nicht so sicher. Also aus dem Bauch raus habe ich immer dafür gewesen, aber nicht so sicher, wenn man sich anguckt, was jetzt so draus wird, ob das die allercleverste Entscheidung war. Für CDU strategisch war es auf jeden Fall, glaube ich, die falsche, weil damit hat man eine Klientel frustriert, die eigentlich liberal gesinnt ist, aber sagt, ein paar Werte brauchen wir auch noch und ein paar grundsätzliche Dinge, die Verteidigung und die allgemeine Wehrbereitschaft und die jungen Männer und so weiter und so fort und vielleicht auch die jungen Frauen, natürlich, die müssen auch etwas für ihren Staat leisten und so. Insofern, also das Grundwertegerüst der CDU ist da an dieser Stelle zu flexibel geworden.
Naja. Du hast gesagt, die Grünen waren mal eine linke Partei. Was ist denn links aus deiner Sicht? Das kommt ja ursprünglich vom Parlament, wo die da gesessen haben oder noch sitzen. Ist die klassische Rechts-Links-Einteilung. Könntest du das, wenn du jetzt jemand von einem anderen Planeten käme, dem das erklären, sagen, was das bedeutet, was links ist, was rechts ist, was ist konservativ? Kann links auch konservativ sein? Ist das gleichzeitig internationalistisch? Was ist denn links?
Also im Prinzip gibt es so, also in der Philosophie, also wenn man sozusagen jetzt mal weggeht von der Paulskirche und der Sitzordnung, wenn man einfach nur sagt, was gibt es für Denkarten, Denkschulen, dann könnte man, also ich sag's jetzt mal ganz verkürzt, sagen die Progressiven, ja, die sagen Fortschritt, die also verändern wollen, die Reformer.
Progressiv verändern, Reformer.
Reform, Fortschritt und die Konservativen, die Bewahrer oder auch Beharrer. So, und dann gab es immer noch so eine liberale Denkschule, ja, die gesagt hat, die irgendwo dazwischen war. Na, man könnte jetzt sagen, CDU, SPD, CDU, FDP, ja, die Liberalen, die gesagt haben, wir sind beides irgendwie. Wir sind Werte konservativ, ja. Aber wir sind für den Fortschritt, wir sind für die Modernität, wir sind für die Freiheit. So, während die Konservativen ja immer gesagt haben, ja, Freiheit ist wichtig, aber Ordnung, Disziplin, die Sekundärtugend und so weiter und so fort. Ich glaube, manche Leute, die sozusagen sich mit dem Thema wirklich richtig beschäftigen haben, den kraust sich jetzt irgendwo was. Aber
ist egal.
Aber ich glaube, und wenn man jetzt so sich überlegt, welche Partei was ist, also wenn die Grünen zum Beispiel, die sind ja eigentlich, die haben starke linke oder progressive Elemente, weil sie wollen, also nehmen wir nur mal zum Beispiel das Thema Abtreibung oder das Thema Familie, das Thema Homosexualität oder Queer oder was auch immer. Sie ist eine liberale Partei, weil sie Bürgerrechte nach oben stellt. Ne? Und sie ist aber auch eine konservative Partei, weil das Thema Umwelt, Naturschutz ist ein hochkonservatives Thema, wo sie sich auch selber in die Quere kommt. Also zum Beispiel beim Thema Windräder zum Beispiel. Mhm. Weil sie einerseits will, dass sozusagen die Energiewende vorwärts kommt, andererseits natürlich die Windräder im Wald auch nicht schön sind und ihre Naturgeschichten zerstören. Und wo ich finde, immer in diesem Konflikt stellt sich die grüne Partei eigentlich nicht richtig. Ja. Das ist die grüne. Und die konservativen Elemente haben natürlich, oder haben nicht natürlich, sondern sie haben halt zugenommen in letzter Zeit. Also das konservativ-liberale Element stärker gewesen. Auch einfach deswegen, weil die Leute, die sie gewählt haben, eher in dem Bereich dann zu Hause waren.
Mhm. Ja? Das an den Grünen ist ja schön deutlich, dass es mit diesem Rechts und Links schwer funktioniert, dass Rechts unbedingt konservativ sein, dass Links auch konservativ sein kann. Spannende Frage finde ich ja, was dann tatsächlich, ob es offen, also ob das abgrenzend, identitär, nationalistisch ist, zu sagen, okay, wir machen das alles in unserem Land oder sind wir offen internationalistisch? Das scheint ja auch bei der Linken die Frage zu sein und die trennen die da durchgeht?
Naja, es gibt halt immer, also in diesem System von progressiven, konservativen und Liberalen gibt es immer auch Extreme.
Okay.
So, und das ist halt klar. So, und es gibt also bei den Liberalen gibt es die übrigens auch. Mhm. Also es gibt ja extreme Liberale, Libertäre, die sagen, wir brauchen überhaupt nicht sowas wie einen Staat. Also wenn dann so wenig Staat wie möglich und so quasi so eine das Individuum über alles, so eine de facto Anarchie. Ja, so. Und es gibt bei den
Liberale Anarchie klingt gut, ja.
Naja, also ja? Ich glaube schon, dass also die Libertären, also gerade zum Beispiel in den USA gibt es ja Ron Paul und solche Leute, die sagen, wir brauchen einen Staat nur, damit die ganz wenigen Grundfunktionen im Staat gewährleistet sind und den Rest braucht man nicht, die ganzen Sozialkram drumherum und auch das Militär und alles braucht man nicht. Dann gibt's halt die Extreme. So die Extreme bei den Linken und die Extreme bei den Rechten. Oder die Extreme bei den Konservativen und die Extreme bei den Linken. Und die Linken, und beide sind ja im Endeffekt daran interessiert, das System, wie es ist, stürzen de facto. Da gibt's dann immer so eine Sache wie, wir wollen das mit demokratischen Mitteln tun und wie auch immer. Aber eigentlich wollen sie das System verändern. selbst die AfD will in gewisser Hinsicht das System verändern, weil sie will das System wieder zurück in eine vor 1990er Zeit.
Das ist doch noch nicht extrem. Also schon, wenn ich mal den Gedanken weiterspinne, dann will die Linkspartei das System auch ändern, nämlich.
Nein. Ich will nur sagen, dass, also, ich will nicht sagen, dass die gesamte AfD extrem ist. Ich will nur sagen, dass es gibt da auch ganz verschiedene Strömungen, so wie in der Linkspartei, aber es gibt also durchaus Strömungen in der Linkspartei, die sagen, wir brauchen eigentlich brauchen wir den Klassenkampf und die Revolution. Das machen wir jetzt mal anders, weil wir sind ja jetzt ein bisschen friedlich und wir haben dafür keine Mehrheiten, auch in der Partei nicht, aber eigentlich brauchen wir den Klassenkampf. Ja, und ja,
qualvoll nicht. So. Klassenkampf klingt jetzt so negativ. Sind wir nicht in einer Art Klassenkampf? Heißt vielleicht nicht mehr so, dass sozusagen die, oder gibt es sowas wie Klassen nicht mehr?
Es gab immer Klassen und Schichten. Mhm. Aber die Frage ist doch, ich versuche hier Bundesliga zu spielen, aber ich glaube, wir sind jetzt hier Regionalliga. Also, ja. Ich will jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht zu sehr, jetzt will ich nicht noch Max zitieren oder so.
Nee, mach mal wieder so blöd. Okay. Ja. Aber letztlich, es geht ja um die Themen, was das treibt
ja die Leute hoffentlich zu. Ja,
ich
denke sich, was ist hier nicht dann gerade?
Okay. Man kann ja mal, bleiben wir bei Thüringen, aber das ist ja letztlich auch dann die Frage, was aus Thüringen wird. Wie wird sich dieses Land entwickeln? Was wird aus der AfD? Haben wir wirklich Barbarei? Also wenn ich bei Barbarei mal nachgucke.
Das ist ja Unsinn. Das ist
Unsinn, ne?
Ja, ich meine, das ist Susanne Henning-Welso und die ist halt sportlich in jeder Hinsicht und manchmal, die ist auch sehr realistisch, in vielerlei Hinsicht, aber sie ist in ihren Dingen, die sie tut, so als Typ her, ist sie manchmal sehr sportlich. Ja, so, und das ist einfach so eine sportliche Bemerkung, dumm ist, aber mein Gott.
Dass Mike Mohren sich der AfD öffnen wird und dass es irgendwann eine Bündnis zwischen AfD und CDU geben wird, nachdem jetzt nun Christian Karius möglicherweise das Handtuch geworfen hat und
Mike Mohren ist da nicht allein in seiner Entscheidung. Also das ist völlig klar. Also ich schließe das völlig aus, dass dann im nächsten Jahr irgendwas mit der AfD passiert. Mhm. Schließe ich völlig aus, absolut. Ich schließe es aber natürlich nicht aus für in 4 oder 5 Jahren. Mhm. Schließe ich überhaupt nicht aus. Kann auch keiner ausschließen, weil man weiß nicht, wie sich die AfD entwickelt. Ob der Höckeflügel, der jetzt dominiert, das ist so. Ob der weiter dominieren wird, ob die AfD, es wird einfach darauf ankommen, ob die AfD weiter Erfolg hat. Ob sie, gestern haben wir vor allem ganz wenig über die AfD geredet, weil ich meine, ein Ergebnis mit 12-13% wäre vor ein paar Jahren noch eine Katastrophe gewesen für die anderen Parteien, ist jetzt eigentlich eingepreist. Ja, das macht die Sache schwierig.
Das heißt, der Fakt, dass sie jetzt in allen Landesparlamenten vertreten ist.
Genau. Und wenn die jetzt im Bund, sagen wir mal, bei der nächsten Bundestagswahl wieder auf 10% kämen, würden alle sagen, naja, so. Das Problem ist doch, ist wie damals die PDS in neuen Ländern. Die neuen Länder sind was Besonderes, was im nächsten Jahr im Osten passiert. Das ist eine kriegsentscheidende Frage. Man wird in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg und dann ein halbes Jahr später in Sachsen-Anhalt, wird dort die AfD weiter durchmarschieren? Wird sie vielleicht sogar die stärkste Partei, so wie bei der Bundestagswahl in Hessen? Und wird das dann hier diese Länder verändern und damit auch natürlich auch die Republik? Weil das kann dann keiner mehr ignorieren, wenn hier in quasi im Viertel der Republik die Leute mehrheitlich eine Partei wählen. Wenn das aber nicht passiert, dann kann es durchaus sein, dass die AfD sich zwar im Parteiensystem etabliert hat, aber sich dann auch anders entwickelt, möglicherweise, weil sich die Leute durchsetzen, die sagen, Leute, wir werden hier nicht die Revolution machen, so wie die Höcke vorhat. Er hat letztens auf dem Parteitag sogar mich persönlich in seiner Rede angesprochen,
was?
Große Ehre, und hat gesagt, der Debes hatte geschrieben, ich will den Umsturz, das will er natürlich nicht. Ja, aber natürlich will er den Umsturz, er will die Dinge umstürzen, er will das System verändern. Und das ist aber nicht der Wille aller AfD-Mitglieder oder alle AfD-Politiker. Mhm. Und das ist schon die Frage, was passieren wird im nächsten Jahr. Und da wieder ist die Grundlage allem, was in Berlin passieren wird. Weil mit dieser Bundesregierung und in dieser Konstellation und in dieser Bundeskanzlerin, die ich ansonsten als Person und auch Politikerin durchaus schätze, wird die AfD im Osten nochmal zulegen.
Das heißt, das hat eine direkte Auswirkung und eine Dynamik. Also du schreibst ja, dass es im Grunde immer Veränderungen braucht und in die Zukunft, und dass Angela Merkel und die jetzige CDU nicht für eine Zukunftsgewandtheit steht und dass es deswegen eine Veränderung braucht, oder?
Es ist einfach so, es ist einfach verbraucht. Es ist einfach so, wenn die Leute sich sagen, ich meine, wie gesagt, das ist vielleicht nicht fair und es ist vielleicht auch nicht mal sachlich richtig.
Undankbar ist es sowieso.
Und das sowieso, aber es ist nun mal im
Leben. Ich darf ja nicht zitieren, aber du hast ja geschrieben, dass...
Ach nee, jetzt ist gut.
Okay. Ich meine, du hast ja geschrieben, dass die Kategorien, warte mal, wo war es denn gleich nochmal?
Dankbarkeit ist keine politische Kategorie, ist es nicht, nein. Ist überhaupt auch ganz oft im
Dankbarkeit Leben und Respekt sind keine machtpolitischen Kategorien. So.
Ja.
Ja. Habe ich dich doch nochmal zitiert. Aber ja. das scheint ja so wirklich so zu sein, dass man, wenn man Dankbarkeit
will. Die bekommen noch einen Preis und die bekommen dann auch noch eine schöne Eloge und dann werden noch 3 Bücher geschrieben und wenn sie dann irgendwann, wie Gerhard Schröder zum Beispiel, im Elefanten auftauchen, dann sind alle nett zu ihnen und danach sagen sie, naja, aber im Grunde genommen ist es ja schon so, dass Schröder, obwohl er danach, fand ich, Dinge getan hat, die mit seinem früheren Amt sich nicht vereinbaren lassen. Also als Altkanzler sollte man eben nicht sich einem Potentaten, ausländischen Potentaten quasi andienen und viele Kohle machen. Das finde ich ist nicht in Ordnung. Aber selbst trotzdem hat er ja immer noch ein gewisses Ansehen und also insofern kommt ihm auch Dankbarkeit entgegen. Aber
wenn man Dankbarkeit möchte, darf man nicht in die Politik gehen, da geht es natürlich um was anderes. Und das ist Macht auf Zeit, das ist ja die Idee und es braucht Dynamik. Wenn ich so verstehe, es ist möglicherweise ein ganz natürlicher Prozess, dass es Veränderungen braucht, neue Leute und
Und das ist für die Leute, die dann rotieren müssen und ausgetauscht werden, dumme Sache. Und dann ist immer die Frage, wie kriege ich den Absprung hin? Mhm. Und Merkel hat das ja selber bei Kohl gemerkt, hat ja damals mit dafür gesorgt, dass es war ja nicht so, dass sie Kohl abgewählt hat, das haben die Deutschen getan. Aber sie hat ja quasi Kohl vom Sockel gestoßen und damit auch indirekt Schäuble miterledigt und ist dann aufgestiegen. Und Schäuble war ja ein Kohlmann. Also insofern hat sie die Generation Kohl abgeräumt und ist dann selber als nächste Generation nach oben gegangen.
Und jetzt ist sie dran.
Und jetzt ist sie dran und sie hat ja, glaube ich, versucht, das natürlich zu vermeiden, weil sie eine kluge Frau ist und hat natürlich lange überlegt, ob sie nochmal antritt. Und ich denke mal, wenn die Flüchtlingskrise ja nicht dazwischen gekommen wäre, wäre sie vielleicht auch nicht nochmal angetreten. Aber so, also es ist jetzt wirklich nur rein Deutelei, wer weiß, was Frau Merkel denkt, aber vielleicht hätte sie es geschafft, abzutreten in geordneteren Umständen. So war das aber so, dass alles durcheinander war und sie selber auch durchaus mit Recht oder Unrecht, das kann man immer nach Perspektive entscheiden, verantwortlich war für das, was da so gerade los war. Und dann hat sie gedacht, ich will das Ding noch ein bisschen wieder so gerade biegen. So würde ich das mal sehen. Auf jeden Fall hat sie den richtigen Moment verpasst, das ist objektiv so.
Ja, wir haben uns jetzt gerade so richtig warm gequatscht und unsere Zeit ist um, aber trotzdem abschließend nochmal, gibt es trotzdem Werte, für die es zu streiten gibt? Du hast es in universalen Menschenrechte angesprochen und sagen, das ist zumindest da gibt es irgendwie, das ist...
Ja, unbedingt.
Gibt es.
Ja, klar.
Ja. Was sind die
für die
universalen Menschenrechte?
Ja, richtig.
Dafür kann man politischer Streit ist es einer.
Oder die französische Revolution, Freiheit, ja. Gleichheit, Brüderlichkeit. Ich meine, das sind so Dinge.
Naja, aber es ist doch gut, ist es nicht wichtig, das auch ab und zu mal zu sagen. Weil ansonsten alles egal ist,
irrational. Es wird sehr oft gesagt, es wird nur oft so eben gesagt, wie man das halt so sagt, in einem etablierten, wohlständigen System. Dann wird, so wie in der Kirche das gesagt wird, wird das eben auf Sonntagsreden oder im Parlament gesagt und das hat sich halt abgenutzt. Ich glaube, die Leute, wir alle, also wir wissen, obwohl wir es abstrakt wissen, können es konkret nicht mehr fühlen, was das bedeutet. Also wir DDR-Menschen wissen es noch ein bisschen mit der Freiheit, aber mit dem Frieden, das wissen alle nicht.
Frieden,
ja? Und Krieg. Den Krieg hat keiner erlebt mehr. Also die sterben jetzt komplett aus. So, und das hat übrigens, finde ich, es ist auf jeden Fall etwas, wir haben zwar so viel Wissen in Büchern, in Datenbanken, in Filmen, in was auch immer, aber das Authentische, dass wir sozusagen, dass der Großvater vom Krieg erzählt oder nicht erzählt und einen nur traurig anschaut, dieses oder selbst erlebt, was er erlebt zu haben, dass das nicht mehr da ist, ist auch eine der Ursachen dafür, dass Nationalismus und antidemokratisches Gedankengut wieder eine Renaissance haben. Und zwar überall in Europa. Das denke ich schon. Das hat auch einfach mal damit zu tun, dass so viel Zeit vergangen ist und dass jetzt alles sich historisiert wird und relativiert und auch damit relativiert wird. Selbst der Holocaust.
Mit diesem ernsthaften Blick, den ich häufiger, also nicht immer bei dir sehe, aber manchmal schließe ich, lieber Martin. Man kann deine Sachen nachlesen in der TA jeden Montag. Du schreibst, du bist Thüringen-Reporter. Ist es so weit richtig? Oder wie?
Ich schreibe.
Du schreibst für die Thüringer Allgemein, auch für die Zeit und auch den Zwischenruf, den ich sehr gerne lese. Ich bedanke mich bei Martin Debes, Thüringen-Redakteur. Für die Thüringer Allgemeine und für andere Zeitungen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.